Dieser Podcast wird präsentiert von der NZZ Academy, Ihr Kompass durch die Komplexität der Geopolitik.
NZZ Akzent.
عرض سلام دارم.
Der politische und religiöse Führer des Irans, Ali Khamenei, bei einer Videoansprache.
Der Regime Sahyunisti اشتباه بزرگی کرد.
Er sagt, die Israelis hätten einen großen Fehler gemacht, damit würden sie nicht durchkommen mit den Angriffen auf den Iran. Die Armee werde zurückschlagen und die Menschen im Iran stünden hinter der Armee und auch hinter der Islamischen Republik Iran als Ganzes. Er sitzt da vor einem braunen Vorhang an einem geheimen Ort, wahrscheinlich ein Bunker, wir wissen es nicht. Ein schwarzer Turban, grauer Bart. Er spricht sehr ruhig, er ist immerhin auch 86 Jahre alt. Wer mit ihm in diesem Bunker ist, weiß man nicht. Was man weiß, er hat eine große Familie. 4 Söhne, 2 Töchter, mindestens. Und du, Rico, du hast es Gelegenheit, mit seinem Neffen zu sprechen. Der heißt Mahmoud Moradkhani.
Ja, genau. Ich hatte die Möglichkeit, ein Video-Interview mit ihm zu führen. Und ich habe ihn dann gefragt, wie es sich denn anfühlt für ihn, dass sein Onkel sterben könnte, wenn nämlich das Regime stürzt, was er sich auch wünscht, dieser Neffe. Dann würde das wahrscheinlich den Tod bedeuten seines Onkels. Und er hat dann ziemlich scharf reagiert auf diese Frage.
Imagine, c'était votre oncle. Qu'est-ce que vous aurez pensé? Allez, je vous retourne. Imagine, on vous dit, Hitler, c'est votre oncle. On va le tuer. Qu'est-ce que vous avez? Rien.
Er sagte also, ich soll mir mal vorstellen, wenn Hitler mein Onkel wäre, wie ich dann reagieren würde. Ich würde ihn doch auch töten wollen oder ihn töten. Dass er überhaupt keine Gefühle involviert, schließlich teile er überhaupt nicht dessen Ansichten. Mhm. Und deshalb sei er auch überhaupt nicht traurig, wenn er stirbt, im Gegenteil.
Mahmoud Moradkhani wünscht sich nur eins, dass sein Onkel und damit das Regime im Iran stürzt. Feuilletonchef Rico Bandle erzählt Moradkhanis Geschichte. Ich bin Simon Schaffer. Das ist wirklich wahr, Rico? Also Moradkhani ist der Neffe, er ist auch kein Großneffe oder ein Patenkind oder so, er ist wirklich mit dem iranischen Anführer blutsverwandt?
Genau, seine Mutter ist die Schwester von Ali Khamenei. Und als Kind hatte Moradkhani auch sehr viel Kontakt zu seinem Onkel. Er hatte 4 Onkel und er bezeichnet Ali Khamenei als seinen Lieblingsonkel damals. Er sei ein sehr geselliger Mensch gewesen, sehr lustig, ganz im Gegensatz zu seinem Vater, wie er mir mal erzählt hat, der eher introvertiert gewesen sei.
Und was ist das für eine Familie insgesamt?
Das ist eine sehr einflussreiche Familie oder war eine einflussreiche Familie, muss man sagen. Der Vater von Moradkhani, Scheich Ali Terani, war ebenfalls ein wichtiger geistlicher Führer und hatte auch eine wichtige Rolle bei der Revolution.
Vom damaligen Standpunkt aus gesehen, für seine Familie könnte man sagen, das war ein Erfolg, das Ganze, oder? Also sie sind plötzlich sehr nah an der Macht.
Moradkhanis Vater, der arbeitete mit an der Verfassung. Er gehörte zum Gremium, das nach der Revolution diese Verfassung ausformulierte. Er war aber überhaupt nicht zufrieden, wie es herauskam. Und zwar war er dagegen, dass die religiösen Führer auch zu den politischen Führern werden. Er war dagegen, dass die Religion regiert und so kam es zum Bruch.
Mhm. Was geschah danach?
Der Vater opponierte gegen das neue Regime. Er flüchtete dann auch in den Irak, eigentlich der Erzfeind des Iran damals. Die Familie folgte ihm ein Jahr später. Das war auch der letzte Augenblick, als Moradkhani seinen berühmten Onkel gesehen hat.
Also wie war dieses Treffen oder wie ist das vonstatten gegangen?
Die Mutter und die Kinder hatten keine Ausreisegenehmigung. Rafsanjani, damals der Präsident, hat die Ausreisegenehmigung verweigert. Also sind sie den Onkel besuchen gegangen und haben versucht, über ihn diesen Pass zu kriegen.
Also über Ali Khamenei, den Onkel, der damals noch nicht an der Spitze war, so wie jetzt. Damals war es noch der Revolutionsführer Ayatollah Khomeini und den hat er dann beerbt. Aber damals war er noch im Aufstieg begriffen, sozusagen, Khamenei.
Ja, genau. Der hat das aber verweigert und so mussten sie dann heimlich 2 Monate später über die Grenze gehen. Er hat diese letzte Begegnung als sehr kühl beschrieben, als sehr formell. Da hat er überhaupt keine gute Erinnerung daran.
Wie ist das für die Schwester, also seine Mutter?
Die Mutter hat lose Kontakt behalten, als sie zurück im Iran war. Ali Khamenei sei immer wieder an Familienfeste gekommen. Und zwar bis 2009 bei den großen Protesten, als Ahmadinejad gewählt wurde. Danach hat sich Ali Khamenei offenbar verschanzt. Er habe dann nicht mehr auf Einladungen der Familie reagiert. Der Kontakt ist völlig abgebrochen.
Also das heißt, sie kam dann, nachdem sie in den Irak dem Vater nachgereist waren, kamen sie wieder zurück ins Land, obwohl sie mit der Führung gebrochen hatten.
Genau, sie kam zurück und der Vater kam dann auch sofort ins Gefängnis. 10 Jahre saß er im Gefängnis, er wurde gefoltert. Und ja, der Sohn sagt, Murad Kani, der einzige Grund, dass er überlebt habe, das Gefängnis sei, dass er ein enger Verwandter war, also der Schwager des Machthabers. Mhm. Aber die Mutter, die hat sich zwischenzeitlich immer mal wieder gegen die Führung geäußert. Sie war geschützt als Schwester des Machthabers, konnte sie sich das erlauben.
Wie ging es dann für Murad Kani selber weiter? Also er ist ja nicht da geblieben, oder?
Murad Kani ist gar nicht zurückgekehrt in den Iran, sondern ist ins Exil nach Paris gegangen. Er ist Arzt und hat dort als Arzt gearbeitet und war als Aktivist, also Oppositioneller tätig.
Wie kann ich mir das vorstellen, dann über Jahre, über Jahrzehnte hinweg Opposition zu betreiben aus dem Exil heraus?
Er hat versucht, die Opposition zu einen. Die ist unglaublich zersplittert, die iranische Opposition. Es ist ihm nicht gelungen und ja, das bedauert er natürlich sehr. Aber als Israel den Iran angriff und es plötzlich aussah, dass ein Regimewechsel möglich wird, habe ich ihn angerufen.
Er spricht davon Bedauern. Was ist das für Bedauern? Ich meine, das Regime wird angegriffen.
Trotzdem sieht er das als eigenes Scheitern an. Und zwar ein Scheitern, die Opposition so zu formen, dass es zu einem Volksaufstand kommt von innen und nicht von außen. Dass dieser Umsturz jetzt von außen kommen muss, das bedauert er sehr. Das ist für ihn die zweite oder vielleicht sogar die drittbeste Lösung, wenn überhaupt.
Wir sind gleich zurück.
Die NZZ Academy ist Ihr Kompass in einer zunehmend komplexen Welt. Inspiriert vom unabhängigen Journalismus der NZZ vereint sie Expertise von renommierten Akademikern, Branchenführern und NZZ-Journalisten, um Ihnen strategische Weitsicht zu vermitteln. Entdecken Sie ein einzigartiges Programm, das Orientierung schafft, auf nzz-academy.com.
Als Mahmoud Murad Kani ein Jugendlicher war, kannte er seinen Onkel, der damals schon erwachsen war. Konnte er dir im Gespräch vielleicht auch sagen, wie dieser Mann damit umgeht, wenn jetzt nach so langer Zeit seine Macht so gefährdet ist und vielleicht einstürzt?
Er sagte, dass es ihm gleich gehe wie allen Diktatoren. Wie Ceausescu, wie Hitler, wie Saddam Hussein in ihren letzten Tagen.
Comme Hitler, ils croient à leurs mensonges, ils croient à ce qu'ils ont fait, et ils peuvent plus changer d'avis, à mon avis.
Dass sie sich mit aller Kraft an der Macht festhalten, dass sie völlig den Sinn für die Realität verlieren, die seien so eingefahren, dass sie gar nicht mehr anders denken können und bis zum Letzten ausharren werden.
Stand jetzt, wo wir aufzeichnen, hat Donald Trump eine Waffenruhe ausgerufen. Es ist gerade sehr unsicher, ob oder wie sich Iran und Israel überhaupt daran halten. Der US-Präsident hat Khamenei aber auch immer mal wieder zur Kapitulation aufgerufen, also von Anfang an eigentlich, seit dieser Konflikt begonnen hat. Das heißt in dem Fall, Kapitulation, Aufrufe zur Kapitulation, das ist völlig hoffnungslos.
Genau, das findet Murad Kani auch, das sei hoffnungslos.
Le cerveau est complètement déformé. Vous savez, c'est une question psychanalytique, psychologique, comme dans les sectes.
Das Hirn dieser Menschen sei wie bei Sektenmitgliedern dermaßen eingefahren, die können gar nicht aufgeben, das sei nicht möglich. Er hat dann noch die Möglichkeit gegeben, wenn es innerhalb des Machtzirkels zu einem Aufstand käme und er ermordet würde, dann könnte es sein, dass die übrig gebliebenen aufgeben, kapitulieren. Das sei die einzige Möglichkeit.
Nehmen wir an, etwas in dieser Richtung passiert in den nächsten Wochen. Eben eine Kapitulation ist möglich, aber nur unter diesen Bedingungen. Wie könnte es sonst noch weitergehen, seiner Meinung nach?
Also er sagt, wenn es zum Sturz der Regierung kommt, dann gäbe es eigentlich zwei Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist, dass es zu anarchischen Zuständen kommt, zu einem Bürgerkrieg zwischen den unterschiedlichen ethnischen Gruppen und den politischen Lagern. Das beste Szenario für ihn, das wäre, wenn die Gefängnisse geleert würden, denn dort drin befänden sich sehr viele Oppositionelle, die aus seiner Sicht die Legitimation hätten, die Macht zu übernehmen, und damit wäre ein friedlicher Umsturz möglich, glaubt er. Was er eher ablehnt oder kritisch sieht, ist, wenn Leute aus dem Exil, da gibt es ja auch einige bekannte Figuren, wenn diese zurückkämen und die Macht übernehmen würden, er glaubt, das wäre eher schwierig.
Er selber kommt ja auch aus dem Exil, kann er sich auch nicht vorstellen.
Genau, aber er hat keine Ambition, die Macht zu übernehmen.
Okay.
Bei den politischen Gefangenen, sagt er, bestehe nun aber die Gefahr, dass sie umgebracht würden, wie das schon oft passiert ist, dass Oppositionelle zu Tausenden umgebracht werden in den Gefängnissen. Deshalb müssten die Gefängnistüren sehr schnell öffnen. Diese Gefahr, dass sich Khamenei am Volk rächt, die sieht er auch sonst, wenn er an der Macht bleiben sollte. Also für die sieht es nicht gut aus.
Danke, Rico, warst du da?
Gerne.
Das war der Akzent mit dem Feuilleton-Chef Rico Bandle. Wenn der eigene Onkel zum Diktator wird, wenn der eigene Onkel Rache am Volk nimmt, zehntausende Menschen tötet, trägt man da Mitschuld? Es ist nicht einfach, solche Fragen zu Schuld zu beantworten. Und genau deshalb widmet sich der NZZ-Podcast Megahertz in der kommenden Staffel genau dem: Schuld und Sühne. Die erste Folge ist heute erschienen. Es geht um Organspende. Der Link ist in den Shownotes. Mein Name ist Simon Schaffer und bis zum nächsten Mal.